Zehntes Kapitel. Grattenfels dietro di noi. Grattenfels hinter uns. Enttäuscht verließen wir den Keller der Garnison. Grund dafür war nicht nur der unbefriedigende Ausgang der Befragung des ehrlosen Archivars, sondern ebenfalls die pure Größe der Aufgabe, die uns erwartete. Zwar konnten wir noch nicht einschätzen, was uns erwarten würde, doch ich rechnete mit dem Schlimmsten. Kapitän von der Marsch gewährte uns Zugriff auf die Rüstkammer der Garnison, um uns für die Reise nach Osten zu wappnen. Er bat jedoch auch um Eile, da der Vorsprung der Malefikanten stetig wuchs. Trotz des engen Zeitplans teilten wir uns noch einmal auf. Trogerik wollte den Peraine-Tempel besuchen, um dort seine Heilmittelausstattung aufzustocken. Ich begleitete ihn. Iskir begab sich mit Kiranos in das Zwergenviertel, um seine Axt reparieren zu lassen, wie der Zwerg es ihm geraten hatte. Jedoch kehrte stattdessen Kiranos mit einer neuen Axt am Gürtel zu uns zurück. Ein hübsches Stück. Faruk ging direkt zum Zeugwart, um sich auszustatten. Ich war überrascht, als ich Zeuge davon wurde, wie Trogerik sich bei dem Grazioso des Peraine-Tempels nach der Kopfwunde des Ser Schwarzenbeck erkundigte. Ihn ließ all dies anscheinend ebenfalls nicht los. Der Grazioso bestätigte, dass der Archivar nach dem Überfall im Tempel gewesen war. Er sagte aber auch, dass die Kopfverletzung nicht schwerwiegend gewesen sei. Der Archivista Honorario genoss einen guten Ruf in Grattenfels. Laut der Auskunft des Geweihten sei er von Grund auf ehrlich. Trogerik erkundigte sich auch sehr ausführlich nach der ermordeten Gehilfin Neunhilf. Es schien fast so, dass er sie als Mitwisserin des Überfalls im Sinn hatte und dieser Spur nachgehen wollte. Jedoch kam er in dieser Sache nicht weiter. Ich erbat noch Heilung von dem Grazioso, welche ich auch erhielt. Anschließend stießen wir zu unseren Freunden in die Waffenkammer. Wir rüsteten uns aus und uns wurde schwere Kleidung für eine eventuelle Reise durch das Gebirge ausgehändigt. Dazu Seile, ein großes Zelt, Schlafsäcke und warme Decken. Uns wurden außerdem 5 Dukaten überreicht, welche die Reisekosten abdecken sollten. Da die Stadt hoch verschuldet war, würde man uns diese Dukaten von der Belohnung bei getaner Arbeit abziehen müssen. Außerdem durften wir uns Waffen aussuchen, so wie dies wünschten. Iskir griff nach einer Axt, die er prüfend durch die Luft wirbelte. Recht glücklich wirkte er nicht, doch besser als seine beschädigte Waffe war sie allemal. Trogerik nahm einen der Aalspieße mit, welche anscheinend eine heimische Waffe ist und daher zahlreich vertreten war. Bei dieser Gelegenheit gab ich Faruk seinen Hut zurück, den er mir netterweise geliehen hatte. Bevor wir unsere Reise in ungewisse Gefahr begannen, begleiteten wir den Torwaler Iskir noch zur Casa Balthusius. Die hübsche Signora war nicht untätig gewesen an diesem Vormittag. Sie hatte herausgefunden, dass die aktuellen Schriften ihres Vaters, in denen er sich mit der Geschichte des Kosch und des Algorton auseinandersetzte, verschwunden waren. Ansonsten wurde jedoch anscheinend nichts entwendet. Serra Balthusius zitierte die Köchin des Hauses herbei, die uns erklärte, dass ein leeres Holzfass, welches in den letzten Wochen im Innenhof seinen Platz gefunden hatte, am heutigen Morgen verschwunden war. Das Fass wäre durchaus groß genug, den Magister darin zu verstauen, Doch würde es enormen Lärm verursachen, ein solches Fass durch die Stadt zu transportieren. Noch dazu musste Sarah Sintelfink allein gewesen sein, da ihre mörderischen Komplici an anderer Stelle tätig gewesen waren. Waren etwa noch weitere Personen in den Raub verwickelt? Ich wusste natürlich, dass es auch andere Wege gab, ein solches Fass mit nur einer Person zu transportieren. Doch dies würde bedeuten, dass die Sarah Sintelfink mit Marders Gabe gesegnet sein müsste. Auf Faruks Nachfrage wurden wir darüber informiert, dass die Kamera der flüchtigen Signora aufgeräumt war und ihr komplettes Gepäck fort. Da der Name Algorton nun omnipräsent war, riet Sarah Lena uns, die Brieffreundin ihres Vaters, Domaris von Atal, zu besuchen. Ihre Heimstatt lag auf unserem Weg gen Osten und sie würde uns als Magiekundige mit Sicherheit weiterhelfen können. Würden wir alsbald aufbrechen, wären wir wohl in der Lage, die Sarah diesen Praioslauf noch zu erreichen. Somit war das nächste Ziel unserer ungewissen Reise gesetzt. Ich versuchte noch etwas über den Wissensstand des Maestro Balthusius herauszufinden, indem ich seine liebreizende Tochter fragte, ob dieser etwas über die Kristallkugel erzählt hatte. Sie musste mich enttäuschen, war sich jedoch sicher, dass ihr Vater, hätte er von dem Fokus des Algorton gewusst, alles daran gesetzt hätte, diesen zu erlangen. Zuletzt bat ich um die Erlaubnis, den Stab des Magisters mitzunehmen, um ihm diesen auszuhändigen, sollten wir ihn finden. Sarah Lena gewährte mir dies, erinnerte mich jedoch daran, dass die Fähigkeiten ihres Vaters nicht mehr über einen Flimflam hinausreichten. Dessen war ich mir bewusst, doch dachte ich vor allem an die besondere Bindung eines Magiers zu seinem Stab. Sarah Balthusius dankte uns von ganzem Herzen, dass wir, ihr eigentlich völlig Fremde, uns derart um ihren Vater sorgten und dieses Aventura eingingen. Sir Amradson erstattete seinem Schutzbefohlenen Bericht und machte ihn auf den zwielichtigen Archivar aufmerksam. Sobald es Sir von Angenbruch möglich war, wollte er unseren Verdächtigungen nachgehen. Wir füllten unsere Rationen auf und erhielten auf Nachfrage ein Maultier, welches auf den Namen Zita hörte. Wir waren äußerst dankbar für diese nette Geste, da nun das große Zelt und das schwere Gepäck auf Rurasch und Zita aufgeteilt werden konnte, so dass wir uns nicht zu Tode schleppen mussten. Des Weiteren erhielten wir eine grobe Karte des Gebiets im Osten, welches auch den Greifenpass zeigte, den wir im Zweifel überwinden mussten. Sollten die Malefikanten in den tiefen Osten geflohen sein, so würden wir hoffentlich an der Zollstation in Koschwacht ihre Spuren aufnehmen können. Die von mir geforderten offiziellen Dokumente, dass wir im Auftrag des Grafen handelten, wurden uns nun ebenfalls überreicht. Koschwacht markierte bekanntermaßen die Grenze zwischen dem Herzogtum Nordmarken und dem Fürstentum Kosch. Allzu lange verweilten wir nicht mehr in der Casa des Magisters, da die Praios-Scheibe unaufhaltsam ihren Lauf über das Firmament fortführte und wir wenigstens noch Koschwacht zu erreichen gedachten, wo wir Serra von Atal einen Besuch abstatten wollten. Das Koscher Tor der nach Schwefel stinkenden Stadt führte uns gen Osten, wo das wunderschöne Gratenfelser Becken Gefühle der Heimat in mir aufsteigen ließ. Um die 30 Momente waren wir unterwegs gewesen, als uns zwei Wanderer mit Satteltaschen bepackt entgegenkamen. Diese doch recht ungewöhnliche Art der Ausstattung zweier Wanderer weckte unser Interesse, und wir erkundigten uns bei den sichtlich schlecht gelaunten Signori nach dem Grunde dieser Sonderbarkeit. Wir erfuhren, dass die Reittiere der armen Männer gestohlen wurden. Insgesamt waren es 4 Pferde gewesen, die am Gasthaus zum Schwarzen Keiler abhanden gekommen waren. Der Diebstahl geschah in der letzten Nacht und sei völlig geräuschlos vonstatten gegangen. Ich glaubte, dass meine Freunde, der Torvale Iskir und ich, augenblicklich das Gleiche dachten. Die diebischen Mörder hatten sich mit dem Diebstahl einen weiteren Vorsprung erarbeitet. Das 4. Pferd war wohl für die Serra Sintelfink gestohlen worden. Doch genau konnten wir dies natürlich nicht wissen. Der rechtschaffende Kiranos versprach den Wanderern zum Abschied, dass wir die Pferde, sollten wir diese finden, nach Gratenfels zurückbringen würden. Erst jetzt wich die Unfreundlichkeit der Signori, und sie waren ehrlich dankbar und überrascht, dass wir uns um ihren gestohlenen Besitz kümmern wollten. Ich vergaß infolgedessen nicht zu erwähnen, dass wir in offiziellem Auftrag des Grafen Höchst selbst unterwegs waren. Und um das Schicksal der Pferde herauszufinden, mussten wir keinen Umweg in Kauf nehmen. Es dauerte weitere 30 Momente, bis wir das Gasthaus zum Schwarzen Keiler erblickten. Um es zu erreichen, mussten wir einem Weg folgen, der gen Norden von der Hauptstraße abzweigte, wie uns ein hölzernes Schild verriet. Wir entschieden, dass ein Besuch des Wirtshauses in unseren zeitlichen Plan passte und hofften indes, neue Informationen zu den Flüchtigen zu erlangen. Als wir unsere Schritte in Richtung der Lokalität steuerten, entdeckten Faruk und ich beinahe gleichzeitig etwas in einem Gebüsch abseits des Weges. Neugierig näherten wir uns, da wir nicht genau erkennen konnten, was dort lag. Als wir schließlich herangekommen waren, erblickten wir die aufgebrochene Kiste aus Koschbasalt, welche hier zurückgelassen worden war. Leer, ihres Inhaltes beraubt. Dieser Umstand bereitete mir große Sorgen und ließ Unbehagen in mir aufsteigen. Ich hatte mein Staunen noch nicht vollständig abstreifen können, da machte uns Trogerik auf Spuren aufmerksam. Er entdeckte Beweise, dass sich hier sowohl Pferde als auch einige Menschen bewegt hatten. Außerdem bereitete uns ein größerer, runder Abdruck im Gras etwas Kopfzerbrechen, bis Kiranos schließlich die erlösende Idee hatte. Die runde Spur im Gras passte genau zu dem von der Köchin der Casa Balthusius erwähnten Holzfass, welches seltsamerweise mit der Serra Sintelfink verschwunden war. In der Folge grübelten wir darüber, was hier passiert sein konnte. Unsere finale These lautete wie folgt. Die Malefikanten hatten die schwere Basaltkiste hierher getragen, wo sie sich ihrer entledigten. Anschließend wurden die Pferde geraubt, um eine schnelle Weiterreise zu gewährleisten. Wie das Fass in diese Geschichte passte, fiel mir ein. Ich hatte einmal von einer Hexe gehört, die einen hölzernen Tisch nutzte, um darauf fliegen zu können. Keinen Besen, wie es stets heißt. Könnte es also sein, dass die Serra Sintelfink in Wahrheit eine Hexe war, die sich ein hölzernes Fass zunutze machte, um fliegen zu können? Dies würde auch erklären, warum niemandem aufgefallen war, wie die Serra mit dem entführten Maestro die Stadt hatte verlassen können. Sie war mit dem Fass über die Mauer geflogen, hatte hier auf ihre Mitstreiter gewartet und war dann weitergeflogen, nachdem sie den Inhalt der Truhe an sich gerissen hatte. Dies würde jedoch bedeuten, dass das 4. entwendete Pferd für den alten Magister war. Ein Risiko für die Mörder und Diebe. So viel zu unserer Theorie, die uns am wahrscheinlichsten vorkam. Bei der Erwähnung, dass die Serra Sintelfink eine Hexe sei, musste Trogerik sich wieder mit seinem Aberglauben auseinandersetzen. Dieses Mal jedoch fand ich keine guten Worte, um ihn zu beruhigen. denn in diesem Falle ging eine sehr reale Gefahr von der Hexe aus. Ich wusste zudem auch, dass Hexen sich ein Tier hielten, welches sie auf Schritt und Tritt begleitete und mit dem sie eine ganz besondere Bindung hatten. Unvermittelt musste ich an die schwarze Katze denken, die mich beim Verlassen der Casa Balthusius so inbrünstig angestarrt hatte. Diese Information behielt ich jedoch zunächst für mich. Wir besprachen also, was zu tun sei, und kamen zu dem Schluss, dass die gefundene Kiste zurück nach Gratenfels gebracht werden musste. Dort konnten die metallenen Scharniere, die aufgebrochen waren, ersetzt oder repariert werden. Also trugen Ser Amrazon, Trogerik und Kiranos das schwere Objekt zum Wirtshaus, wo wir um Hilfe bitten würden. Auf dem Weg dorthin fragte Kiranos mich, ob Kosch Basalt auch Hexenmagie eindämmen könne. Ich ging davon aus, da es sich im Kern um dieselbe Gabe handelte, wie ich sie besaß. Es waren eben nur andere Praktiken und Herangehensweisen an die Magie. Man könnte es am besten mit der Art vergleichen, wie verschiedenste Kulturen und Völker sich kleideten. Sie alle besitzen einen eigenen Stil, besondere handwerkliche Methoden in der Herstellung und auch verschiedenste Bedeutungen von Kleidung. Doch im Kern handelt es sich immer um Kleidung. Bevor wir das Gasthaus betraten, bemerkte Faruk, wie sich das Wetter zu verändern begann. Trogerik war sich sogar sicher, dass sich ein Gewitter bilden würde.